Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, denn diese Dame kenne ich schon seit meiner Kindheit aus dem Fernsehen. Dabei sind wir fast gleich alt. In den 80er Jahren wurde sie hauptsächlich als Moderatorin berühmt. Danach lebte sie lange in den USA, hat auch in Hollywood gearbeitet. Aber seitdem sie ihren Lebensmittelpunkt wieder in Europa hat, können wir sie auch in Deutschland wieder öfter als Schauspielerin erleben. Zuletzt bekam sie den Grimme-Preis mit der Serie Bad Banks. Herzlich willkommen, Desiree Nosbusch.
Ganz lieben Dank. Guten Morgen.
Sie sind immer noch sehr viel unterwegs, USA, Luxemburg, Deutschland, zuletzt gedreht in Irland. Heute treffen wir uns zwischen zwei Terminen in Hamburg. Sind Sie so ein richtiger Profi im Kofferpacken oder ist das immer noch eine Last für Sie?
Ich werde immer besser und in der Zwischenzeit weiß ich nicht, ob man das Profi nennen kann, aber es ist so, dass die Koffer immer kleiner werden. Das muss mit dem Alter zusammenhängen. Schminke und das ganze Zeug wird immer weniger und man nimmt auch keine 8 Paar Schuhe mehr mit, weil man weiß, man zieht eben nur ein gleiches Paar an. Insofern, ich reise mit viel weniger als früher und ich finde es toll, aus dem Koffer zu leben. Nein. Aber es gehört dazu.
Manche Menschen, die viel auf Achse sind, haben immer so ein kleines Stück zu Hause dabei. Entweder so die persönliche Tagesdecke, die man über das fremde Hotel betut, oder den Teddybär aus Kindertagen. Haben Sie auch so ein Ritual?
Ja, ich habe immer ein Kopfkissen dabei mit meinem Kopfkissenbezug. Und ich habe immer Fotos von meinen Liebsten dabei.
Der Grund, warum Desiree Nosbusch in letzter Zeit viel in Irland war, ist der Anlass für unser Gespräch. Darüber reden wir gleich zu Beginn.
HR1, genau meins.
Desiree Nosbusch zeigt sich von einer neuen Seite. Nächste Woche startet der Irland-Krimi im Ersten. Hauptfigur ist eine Psychologin, die es selbst nicht immer leicht hatte im Leben. Man sieht viele karge Landschaften, viele geheimnisvolle, verschlossene Menschen, bei denen man ahnt, dass sie irgendein düsteres Geheimnis haben. Wie haben Sie Irland erlebt, als Sie da waren?
Irland ist mir gleich unter die Haut gegangen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich kannte vor den Dreharbeiten nur Dublin, wo ich vielleicht 2 oder 3 Mal war in meinem Leben. Und Dublin ist natürlich schon eine sehr kosmopolitische Stadt. Und als ich dann da nach Galway kam und diese ganze Connemara-Gegend da kennenlernte, das hat so was Mystisches. Es ist vollkommen falsch, wenn ich sagen würde, es ist in der Zeit stehen geblieben. So meine ich das nicht, aber es ist im positiven Sinne stehen geblieben. Du hast so das Gefühl, da herrscht so eine Ruhe. Die Menschen sind zufrieden mit dem, wo sie sind, was sie haben. Sie sind sehr im Einklang mit der Natur, freuen sich jeden Morgen über die Farbe des Himmels und des Meeres und erzählen dir was über die Schattierungen, die heute Morgen anders sind als gestern.
Also auch Leute, die ihre Heimat lieben.
Leute, die ihre Heimat lieben, wirklich die stolz darauf sind, ihren zu sein. Wenn sie so merken, dass du da offen für bist, dann wirst du richtig adoptiert und ganz, ganz tiefe, offene Menschen.
Bei dieser Krimireihe aus anderen europäischen Ländern habe ich manchmal so den Verdacht, dass die Orte eigentlich nur noch eine Kulisse sind für uns Urlauber. So nach dem Motto, ach guck mal, da wo die Leiche liegt, da haben wir schon mal gebadet.
Genau, richtig, ja.
Also nicht immer werden diese Orte dem gerecht, wo sie spielen. Aber es ist bei dieser Sache, glaube ich, anders.
Gott, bin ich froh, dass Sie das jetzt so sagen.
Ja, ich habe schon den Eindruck.
Ich danke Ihnen. Wissen Sie warum? Weil ich wollte dieses Angebot ablehnen. Ich kam gerade aus meiner Bad Banks Arbeit, die sehr intensiv und ja auch Gott sei Dank von Erfolg gekrönt war und hatte so Sorge, wenn ich jetzt das Falsche annehme, mache ich mir das kaputt, was ich endlich nach so vielen Jahren hingekriegt habe. Und dann kam dieses Angebot und ich dachte mir, das klingt wunderschön, aber ich weiß, das wird nicht so aussehen, wie ich mir das vorstelle. Das wird für mich sich so anfühlen, wie ein paar Deutsche steigen in Dublin aus dem Flieger, fahren nach Galway, wandern durch die Landschaft und sind komplette Fremdkörper.
Manche dieser Krimis sind so.
Genau. Ich will jetzt niemanden da irgendwie zu nahe treten, aber das war meine Sorge. Und um aber das Angebot zu würdigen, habe ich gesagt, ich fahre persönlich hin nach Frankfurt zu der Ghetto, treffe mich mit diesen lieben Menschen und sage es persönlich ab. Und so bin ich hingefahren. Und dann hatte ich aber unsere Produzentin Sabine Arnold und Sascha Schwingel von der Digeto damals noch. Vor mir sitzen die und Katja Kirchen, die Redakteurin, die alle sagt, nein, genau das wollen wir nicht. Es wird kein, die Sonne geht auf, es ist blauer Himmel. Wir wollen schon diesem Land und dieser Welt dort gerecht werden.
Und es gelingt, glaube ich, dadurch, dass halt viele Schauspieler auch ihren sind.
Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es uns jetzt gelingt, dass wir noch den richtigen Regisseuren. Und da hatte ich dann auch so Sorge, weil Und dann habe ich gesagt, darf ich denn da ein bisschen mit brainstormen, wen wir da nehmen könnten? Und das durfte ich. Und ich dachte, weil wir brauchen dort einen Regisseur mit einer Haltung. Das muss jemand sein, der nicht das Gefühl hat, Irland ist schön und hier wollte ich immer schon mal mit der Familie hin, sondern jemand, der eine Meinung, eine Haltung hat zu diesem Land, zu der Religion, zu der Kultur, zu den Problemen dort. So. Und Süli Alada, den ich sehr, 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 sehr immer geschätzt schon habe und seine Filme, ob das Wut oder den NSU-Film, den er gemacht hat aus der Sicht der Opfer und so, also er große Filme gemacht hat in meinen Augen, dass er dann zusagte, dann habe ich gedacht, okay, da haben wir jetzt so eine sichere Bank.
Diese Psychologin ist recht verschlossen, man ahnt erst nach und nach, warum eigentlich. Was finden Sie an dieser Figur spannend?
Ich finde immer Figuren spannend, die nicht auf den ersten Blick alles verraten, wo du einfach merkst, da brodelt irgendwie ein Vulkan innen drin und du weißt nicht, wann er ausbricht, vielleicht bricht er nie aus, aber wo immer so ein zweifacher, dreifacher Boden ist. So, und die Catherine ist jetzt wiederum hier eine Figur, die ist verschlossen, die hat Wunden, die war mal Alkoholikerin, aber trotzdem steckt da auch noch mehr drin und das gilt es jetzt herauszufinden.
Desiree Nosbusch über den Irland-Krimi. Ab nächste Woche Donnerstag im Ersten. Mehr dazu später noch. Die Karriere von Desiree Nosbusch ist einzigartig. Sie begann schon mit 12 Jahren bei Radio Luxemburg, dann ging sie schnell zum Fernsehen. Der Unterschied zu den meisten anderen Kinderstars war, dass ihre Eltern eben nicht aus der Medienbranche kommen. Ihr Vater war kein einflussreicher Regisseur, sondern LKW-Fahrer. Das heißt, hinter dieser Karriere stecken eben keine ehrgeizigen Eltern wie meistens. Wie sind Sie denn mit 12 Jahren auf die Idee gekommen, zum Radio zu gehen?
Das war ein Sommer, der Sommer 1977. Wir fuhren normalerweise immer, meine Mutter ist Italienerin, wir fuhren normalerweise immer in den Ferien mit unserer Mutter mit dem Zug nach Italien zu den Großeltern. In diesem Jahr ging das nicht, weil meine Eltern hatten gebaut und damit war dann auch kein Geld mehr dafür irgendwas anderes. Und so, und da wir in Luxemburg 2 Monate Ferien haben, saß ich dann ziemlich früh da und habe mich zu Tode gelangweilt. Und dann saß ich in meinem Zimmer, meinem sozusagen neuen Zimmer, und hörte Radio. Drehte da dran rum und landete, blieb an den Stimmen hängen, landete eine deutschsprachige Sendung, wo aber Kinder mitsprachen. Und unter anderem hörte ich am Akzenten, da waren auch luxemburgische Kinder dabei. Und ich dachte, was ist das so? Und dann stellte sich raus, war eine Kindersendung von RTL. Und die hatten so eine Aktion, weil Sommerferien. Und damals war ja RTL Radio ja noch so der Piratensender und hatte so berühmte Moderatoren, wo ja auch Frank Elstner noch war. Und der war ja damals der Chef. Und ich saß da und dachte, oh, ich würde so gern mal sehen, wie so ein Radio von innen ausschaut. Wie geht sowas überhaupt? Und dann sage ich irgendwie abends zu meiner Mutter, oh, ich habe das und das gehört. Wie kommt man denn in ein Radio?
Das war ihre eigene Idee.
Ja, ja. Und dann sagt meine Mutter folgenden Satz, ja, musst du halt im Telefonbuch gucken. Und ich denke so, im Telefonbuch? Für ein Radio? Also ich kapierte das alles nicht. Hab aber dann, 2 Tage später oder so, dachte, dann guckst du mal im Telefonbuch und guck unter Luxemburg und guck unter Radio Luxemburg und finde eine Nummer. Und dann hat es nochmal 2 Tage gedauert, bis ich den Mut hatte und wartete, dass meine Mutter nicht im Haus war. Es gab ja damals keine Handys. Und von unserem Haustelefon rief ich dann unter der Nummer an und hatte Glück, dass ich ein Portier oder so dran hatte, sagte, ich verbinde sie. Und dann erzählte ich einer Sekretärin, warum ich anrief. Und die sagte, ja, eigentlich ist diese Aktion jetzt schon vorbei, aber ich frag mal. Und dann fragt die irgendwo und kommt und sagt, ja, wir haben so selten Leute aus Luxemburg, die anrufen, Kinder, machen wir eine Ausnahme, dann komm doch nächste Woche irgendeine Uhrzeit und bring eine Freundin mit, dann machen wir eine kleine Führung durchs Haus und dann machen wir das ausnahmsweise nochmal. Und dann wurden wir damit reingenommen, hat man uns das Haus gezeigt, erklärt, wie so Radio funktioniert und ging mit uns in diese Kindersendung auch rein. Und dann saß ich vor so einem Mikrofon wie jetzt und wurde so gefragt, wie ist denn das hier in Luxemburg und bla bla blubber, ein bisschen erzählt.
Und da haben Sie gleich Blut geleckt.
Und dann, nee, eigentlich nicht. Ich fand das nur lustig und dann tschüss, danke und mach die Studiotür auf. Raus in den Flur. Und bei RTL war das so, dass genau vor der Studiotür die Fahrstuhltür war. Und die Fahrstuhltür geht auf und da steht Frank Elstner. Und er sagt zu mir, hast du gerade geredet? Und ich sage, ja. Sagt er, wo kommst denn du her? Und ich so, von zu Hause so ungefähr. Sagt er, kannst du mal deine Nummer hier lassen? Weil irgendwie so, wir haben dann oft so Gäste, weil ich hatte erzählt, mehrere Sprachen und so. Sagt er, wir haben ja oft so Gäste, die wollen vielleicht mal in einer anderen Sprache interviewt werden, dann würden wir uns melden. Und ich so, ja, müssen Sie meine Eltern fragen. So, und jetzt mache ich Kurzversion. Ja. Und irgendwann kam der Anruf vom Büro, ob ich Pierre Brice interviewen würde. Der wäre da als Gast. Und der wäre ja Franzose und der würde sich bestimmt freuen, wenn man das zweisprachig machen könnte. So, und da ich natürlich, das wusste ja niemand, der größte Winnetou-Fan war und sämtliche Karl-May-Bücher dieser Welt gelesen hatte und absolut fit war auf dem Gebiet, bin ich natürlich mit Freunden dahin und habe dieses Interview gemacht, zweisprachig, das haben die dann gesendet. Und das hat so viele Reaktionen bekommen, dass ich 6 Monate später von Frank Elstner das Angebot hatte, festes Mitglied des Teams zu werden. So ist das entstanden.
Wahnsinn. In der Schule hat man das immer so ein bisschen misstrauisch beäugt und dann gab es den großen Skandal, in Anführungsstrichen, einen Kinofilm mit Nacktszenen. Irgendwann später, nicht als Kind.
Ja.
Und da hieß es dann aber, jetzt musst du dich entscheiden und dann haben sie die Schule mit dem Realschulabschluss beendet, weil man das... Hätten Sie damals gerne weiter Schule gemacht?
Ich hätte wahnsinnig gerne weitergemacht, weil ich war erstens gut in der Schule und bin auch gern zur Schule gegangen und ich wollte unbedingt mein Abitur machen. Und mir wurde halt nahegelegt, mir und meinen Eltern auch, mit dem Satz, wenn sie die Flausen aus dem Kopf hat, kann sie ja wiederkommen.
Oh je.
Und klar, meine Eltern wollten, dass ich mich entscheide für die Schule und gegen das andere. Und das habe ich nicht geschafft.
Stattdessen sind sie nach New York gegangen, auch als junges Mädchen, und haben da eine Schauspielschule besucht. Mhm. War das so ein bisschen auch eine Flucht? Weil in Deutschland das Interesse so riesig groß war, weg mal hier, weg, weg, weg.
Also Flucht, was es war, ist, es war... Ich musste herausfinden, wer ich eigentlich bin. Das war ja dann, wie Sie es gerade angesprochen haben, so eine Phase, wo so vieles und nicht nur Positives über mir zusammenbrach. Und da war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, haben die vielleicht recht? Wer bin ich? Was kann ich überhaupt was? Und da war, glaube ich, das Beste, was ich tun konnte. Ich hatte den Film Fame gesehen in Berlin im Kino und habe daraufhin meine Tasche gepackt, mit meinen 3,50 Mark ein Ticket gekauft und bin mit Icelandair für 99 Dollar über Reykjavik nach New York. So, genau.
Und da ist sie dann wesentlich länger geblieben, als sie das jemals gedacht hätte. Ja. Über diese Zeit reden wir gleich noch ausführlich.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Desiree Nosbusch. Was ist musikalisch gesehen eigentlich Ihr Lieblingsjahrzehnt? Sind es die 80er, weil man sie damit verbindet?
Weil man sie, die 80er mag ich schon wahnsinnig gerne, muss ich schon sagen. Ja, 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 das ist, und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich so mitkriege, was meine Kinder heute so hören, klar, natürlich auch die 70er und also bei uns laufen immer noch die Beatles rauf und runter, bei uns läuft immer noch David Bowie zu Hause, Manfred Mann's Earth Band, Supertramp, das sind alles noch Bands, die meine Kinder genauso hören, wie ich sie gehört habe und auch immer noch gerne höre. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass diese Musik irgendwie ja fast schon zeitlos ist.
Aber Ihr erster Musikwunsch ist nicht von den Beatles, nicht aus den 70ern, sondern, und jetzt grinst sie schon
ganz, ich weiß jetzt nicht, was kommt.
Sie lacht schon wie eine stolze Mutter.
So.
Denn wir hören jetzt ihren Sohn, Lennon Closer. Uh-huh. Er ist der Sänger der Band Kid Bloom aus Los Angeles. Was ist das für eine Band?
Also er ist eigentlich Kid Bloom, er ist die Band, er macht das auch alles selbst und schreibt und komponiert. Und ja, was ist das? Das ist... Ist das Eclectic Rock oder wie würde man das heute nennen? Er ist natürlich sehr geprägt von zu Hause her. Er heißt nicht umsonst Lennon. Er heißt Lennon wegen John Lennon.
Ach so. Wir müssen dazu sagen, Papa ist Filmkomponist.
Vater ist Filmkomponist und auch Produzent in der Zwischenzeit. Und Lenny, also ich darf ihn Lenny nennen, aber er ist Lennon. Lennon war 3, kriegte seine erste Gitarre und für ihn war immer klar, er will nur Gitarre spielen und Musik machen. Und ich sagte damals dem Lennon, er sagte immer, warum muss ich zur Schule? Ich sage, Lennon, du musst zur Schule gehen. Auch ein Musiker muss Musik lesen und schreiben können. Und so sagt er, nein, Mama, muss ich nicht. Ich fühle sie.
Und er war schon, hat Mutti dazu gesagt?
Und ich kann so eine Leidenschaft ja nur unterstützen. Und er ist ein wirklich virtuoser Gitarrenspieler. Also er spielt sehr viel auch für andere. Aber hat jetzt vor ein paar Wochen seine erste LP rausgebracht, die Lemonhead heißt. Und da war ich bei der LP-Präsentation in L.A. dabei. Das war in den Studios der Foo Fighters und das war ein Riesenerfolg. Und ich freue mich einfach, weil ich freue mich, wenn junge Menschen einen Traum haben und trotz der ganzen Stolpersteine ihn nicht aufgeben. Und wenn sie dann so die ersten Erfolge feiern dürfen und das, was sie, was in ihnen so vorgeht, dann wirklich als Musik da rauskommt, dann kann ich das echt nur applaudieren.
Ja, dann unterstützen wir das sehr gerne. Ist es gar die Deutschland-Premiere von Kid Bloom jetzt?
Ja, wahrscheinlich, total.
Mutmaßlich zum ersten Mal im deutschen Radio Kid Bloom mit dem Titel Ever Wonder. Es gibt nicht viele deutsche Schauspieler, die es schaffen, international erfolgreich zu sein. Desiree Nosbusch ist eine davon. Sie hat zum Beispiel auch in Italien in Filmen mitgespielt. Sie hat in Hollywood gedreht und dort sind auch ihre beiden Kinder geboren. So kam es dann, dass sie über 25 Jahre in Los Angeles geblieben ist. Nur als die Kinder ausgezogen sind, hat auch Desiree ihre Koffer wieder gepackt, lebt jetzt hauptsächlich in Luxemburg inzwischen. Warum sind sie nicht in den USA geblieben?
Also ich bin irgendwann mal in die USA, also abgesehen jetzt von meiner Zeit, wo ich zur Schauspielschule ging und irgendwie da mein Studium beendet habe, bin ich ja zurückgekommen. Das war ja nur zur Ausbildung. Und dann kam ich zurück und da war für mich eigentlich dieses Thema Amerika abgeschlossen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich dort leben muss. Und dann traf ich meinen damaligen Mann, den Vater meiner Kinder, der Filmkomponist, und der hatte den großen Traum, nach L.A. zu gehen. Und ich dachte, oh nein, ich komme gerade daher.
Sie wollten gar nicht.
Nein, und dann dachte ich, naja gut, ich habe es mir damals erlaubt. Man kann ihm das jetzt nicht verwehren. Und dann dachte ich, in einem Jahr sind wir zurück. Und dann habe ich das so ein bisschen wie so Korrespondentendasein gesehen und dachte, okay, ich kann es mir gerade leisten, hin und her zu fliegen. Ich arbeite hier, wir leben dort. Und dann soll er seinen Traum verfolgen. Naja, und aus diesem einen Jahr wurden dann irgendwann 26 Jahre. Also wir sind dann auch nicht zurückgekommen, wie verabredet, als wir Kinder kriegten. Als die Kinder zur Schule gingen, sind wir auch nicht zurückgekommen.
Es ist, und dann das kann Leben. Man irgendwann nicht mehr.
Und dann irgendwann
sind die Kinder verwurzelt.
Genau, die Kinder. Ja. Mhm. Heute bin ich froh, dass ich es so lange ausgehalten habe, weil die Kinder, wenn man jetzt so hört, was die machen und wie die sind, das hätten sie hier so nicht machen können. Und das ist richtig so, wie es war. Nur natürlich mein Leben, wenn es jetzt nur um mich gegangen wäre, ich musste schon eine Zeit lang mein Leben ein bisschen zur Seite schieben.
Und aber ich meine, für viele Schauspieler ist Hollywood der große Traum. Für Sie war das gar nicht so?
Nee, ich finde Los Angeles wunderbar, auch spannend. Ich liebe, was ich an Kalifornien oder an den Menschen dort liebe, ist diese positive Naivität, dieses Träumen, dieses, wenn man es träumen kann, kann man es auch erreichen, dieses immer wieder, irgendwas passiert, steh auf, Männchen, und nochmal probieren. Aber wenn man nicht von dort kommt, ich meine, ich spreche die Sprache wirklich gut, aber sie kommt nicht aus dem Bauch. Das ist nicht ganz meine Kultur. Mir fehlen da gewisse Dinge. Und ich finde, die Berufe, die wir so machen, wenn man die wirklich gut machen will, dann muss man sie irgendwo machen, wo man weiß, wie der Wald riecht, wo man weiß, wie sich was anfühlt. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Wo man politisch drin ist richtig, wo man, also mir geht es zumindest so. Für mich ist das immer wichtig.
Also
ist
richtig. Angekommen sind Sie nie in Los Angeles?
Nee, ich bin wirklich sehr gerne dort gewesen und ich bin auch nach wie vor, wenn ich dort bin, gerne dort. Aber ich habe das Gefühl, ich bin hier richtig, wenn es um meine Arbeit geht. Und mit hier meine ich auch Deutschland. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, wo ich vor den Augen der Menschen vom Kind zum erwachsenen Menschen werden durfte. Es ist so. Man kennt meine Geschichte, ich muss mich nicht erklären, das ist so, ich bin so da.
Und wie ist das denn für Sie? Also die meisten HR1-Hörer kennen Sie eben noch als Kinderstar. Mm, ja. Ist das ein Etikett, das dann viel länger an einem klebt, als einem das recht ist?
Also was lange an mir geklebt hat, ist nicht so sehr der Kinderstar, aber was lange an mir klebte, war der Grand Prix-Stempel. Und aus dem Grand Prix-Stempel wurde jetzt Gott sei Dank der Bad Banks-Stempel, der mir viel lieber ist.
Was ist an Grand Prix-Stempel so schlimm gewesen?
Es war überhaupt nicht schlimm, aber
1984 in Luxemburg.
Es war überhaupt nicht schlimm und ich bin mir auch heute bewusst, dass man auch das machen musste im Sinne von, auch das musste man erstmal gut hinkriegen und ich glaube, das habe ich und es war für damalige Verhältnisse neu, wie wir es gemacht haben. Aber irgendwann bist du natürlich 35 und du bist 40 und dann immer noch die 19-Jährige vom Grand Prix zu sein, wo man sich doch entwickelt hat. Und was mich dann auch gestört hat eine Zeit lang ist, So viele Menschen haben das immer so dargestellt, als hätte ich irgendwann bei denen auf dem Schoß gesessen. Ich weiß auch nicht, wie ich das so richtig erklären soll. So, ach du, damals schon als Kind. So. Und ich denke mal,
viele halten einen für sich für ihren Papa dann so. Ich habe deine Karriere gemacht.
Genau, wo ich dann so denke, ich bin eine 40-jährige Frau und ich wüsste, wenn ich bei dir auf dem Schoß gesessen hätte, so ungefähr. Und das sind so Sachen. Aber auch das hat ja auch was Liebenswürdiges, weil das ist so, dass sich Menschen mit einem auseinandergesetzt haben und das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Desiree Nosbusch in HR1. Desiree Nosbusch hatte nie Probleme, gutes Geld zu verdienen. Als Moderatorin war sie immer gefragt, auch für Gala-Veranstaltungen und so weiter, nur mit ernsthafter Schauspielerei. Das war eine Weile schwierig. Es gab eine lange Flaute, 8 Jahre, keine richtig große Rolle. Bis dann das Angebot kam es für Bad Banks, die Investmentbankerin Christine Leblanc, die graue Eminenz der Bankenwelt im Hintergrund. So hatte man sie vorher noch nie gesehen. Wie haben Sie reagiert, als diese Zusage kam?
Ich bin rechts rangefahren und habe ganz furchtbar angefangen zu weinen.
Tatsächlich?
Ja, weil es hatte sich so aufgestaut. Ich war, ich glaube, 5 oder 6 Mal beim Casting gewesen.
Sie mussten ins Casting?
Ich war, klar, natürlich. Ja, ja. Das finde ich auch richtig. Mhm. Also ich war im Casting, wie wahrscheinlich viele andere auch, und wurde immer wieder gerufen und hatte dann die Möglichkeit, mit ganz vielen jungen Kolleginnen, namhaften jungen Kolleginnen für die Rolle der Jana dann zu spielen. Und dachte mir immer, aber da ich ja nicht, man mir nie was gesagt hatte, dachte ich immer, was kann ich denn jetzt noch zeigen und wie soll ich denn jetzt noch damit umgehen? Und so nach dem 5. Mal irgendwie rief ich meine Agentin an und ich sag, bitte frag mal nach, was die suchen, weil ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und dann hat die dort angerufen und haben gesagt, ja, aber die Desiree hat doch die Rolle schon längst. Das hatte aber niemand mir gesagt.
Die bitte.
Und dann kriegte ich den Anruf, ich weiß noch genau, wo ich fuhr, in Luxemburg entlang an der Philharmonie vorbei, kam der Anruf ins Auto und meine Agentin schrie nur, du hast sie. Und dann bin ich rechts rangefangen und habe ganz bitterlich angefangen zu weinen.
Also Sie haben geweint, weil Sie geahnt haben,
diese Erleichterung.
Das ist der Rückkehr ins seriöse, ernsthafte.
Das war einfach so, ich kriege die Möglichkeit zu zeigen, dass ich noch was anderes kann.
Und mit Frau Leblanc haben Sie wirklich nicht viel gemein?
Nee, ich hoffe nicht. Nein, habe ich nicht.
Das ist ja gerade das Gute daran. Haben Sie sich dann auch intensiv mit dieser Szene beschäftigt, der Bankenwelt und so? Wie haben Sie da recherchiert?
Erstens mal hatte ich den tollsten Regisseur, den man sich wünschen kann. Christian Schwocho ist ein Geschenk als Regisseur für Schauspieler und der hat uns beliefert mit Dokumentationen, Büchern, Interviews, Sachen. Also es gab immer was zu gucken, was zu lesen. Wir durften uns mit echten Bankerinnen treffen. Ich habe in London und in New York Frauen getroffen, die das machen, was Christelle Leblanc in unserer Serie macht. Und dann war ganz positiv, dass ich ja in Luxemburg lebe. Mein Bruder ist in der Finanzwelt und den habe ich jeden zweiten Tag angerufen und er musste vorbeikommen und mir zum x-ten Mal das Strukturieren eines Fonds erklären. Das heißt, ich war an der Quelle.
Es ist ja auch ein bisschen eine Parodie dieser ganzen
Welt. Aber wissen Sie, was ganz irre ist? Nee, aber was ganz irre ist, ich habe wirklich gute Bekannte, die in diesen Positionen in Luxemburger Banken sind. Und die haben nur darauf gewartet, mir zu sagen, naja, da habt ihr ein bisschen übertrieben. Ich habe nur Menschen getroffen, die gesagt haben, ihr habt das so wahnsinnig gut hingekriegt. Es ist genau so.
Okay. Ihr Gegenspieler ist der niederländische Kollege Barry Atsma. Der spielte den charismatischen Chef der Investmentbanker. Mhm. Hat gut funktioniert zwischen Ihnen, vermute ich.
Fänger und Christelle Leblanc. Also besser hinter der Kamera als vor der Kamera, wie man weiß. Barry Atsma ist großartig.
Jetzt habe ich eine kleine Überraschung für Sie. Barry Atsma hat extra für uns eine kleine Grußbotschaft aufgenommen. Die habe ich jetzt hier für Sie und die möchte ich Ihnen mal kurz vorspielen. Ja, Achtung, sie kommt jetzt hier. Moment.
Ja, Desiree, die Augen von Desiree, die sagen alles. Die sind geheimnisvoll, trotzdem voll Energie. Und die sagen noch etwas über die Seele von Desiree, weil die ist neugierig und sie hat keine Angst, Risiko zu nehmen und keine Angst, über die Welt zu gehen. Sie kann amerikanisch sein, sie kann deutsch sein, sie kann französisch sein. Sie ist trotzdem sehr luxemburgisch und sie ist stolz auf Luxemburg. Sie hat wirklich starke Roots und ist eine sehr intelligente, sehr subtile, humorvolle Schauspielerin und am Set sehr lieb und respektvoll für Crew und Cast und damit bekommt sie auch sehr viel Respekt. Und ich fand LeBlanc sehr sexy und sehr cool. Und ich bin sehr Fan von LeBlanc, die Figur,
super,
die Desiree kreiert hat mit dieser unglaublichen Haare.
Ach, wie toll. Mike, ich wusste gar nicht, dass der Barry sich so mit mir auseinandergesetzt hat.
Offenbar.
Ich hatte so einen Respekt vor ihm. Der ist ja großartig auch in der Rolle. Ach, wie schön, danke.
Und er sagt, proud Luxemburg.
Ja, bin ich auch.
Sind Sie auch. Also fühlen Sie sich gut beschrieben von ihm?
Das ist so toll. Also das ist ja, da habe ich gerade Tränen in den Augen fast. Das ist, wow. Man muss dazu sagen, Barry, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, aber Barry, es war ja keine Frau nicht in Barry Atzma verliebt. Also an dem Tag, wenn Barry dreht, dann ist das Set, da kommen alle aus den Produktionsbüros heraus und sind zufällig bei der Mittagspause auch am Set. Es sind immer alle da, wenn Barry dreht.
Ach so,
ist so ein fröhlicher, positiver, toller Kerl. Also vielen, vielen Dank. Das ist ein tolles Geschenk.
Sehr gerne. Der HR1 Talk mit Desiree Nosbusch. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten. Und in der nächsten Stunde hoffe ich, dass ich ein bisschen darüber erfahre, wie es denn nun weitergeht in Bad Banks. Wir werden es versuchen zumindest.
HR1 Talk.
Desiree Nosbusch im HR1 Talk. Bitte gestatten Sie uns noch eine kleine Erinnerung an die 80er Jahre. Welche Erinnerung haben Sie an Falco?
Oh, Falco. Also ja, ich habe ja ein Lied mit ihm aufgenommen damals und ich habe Falco kennengelernt und ich rede jetzt nicht Falco Künstler, der großartig war, sondern Falco Mensch. Ich habe ihn in einer Phase kennengelernt, da ging es ihm nicht gut.
Damals schon, als Sie das aufgenommen haben?
Ja, da war Falco schon schwer, es war eine sehr verletzte Seele. Er hatte damals schon große Aggressionen so in sich, haderte mit vielem. Das war so, als ich mit ihm das Lied aufgenommen habe und ich erlaube mir dieses Urteil jetzt, weil ein paar Jahre später mein Mann als Produzent eine LP mit ihm gemacht hat und Falco einen Monat lang bei uns zu Hause wohnte und ich ihn natürlich hautnah miterlebt habe, vom Frühstück bis zum Abendessen, sage ich jetzt mal. Und Falco war, da waren große Verletzungen, dann kam ja dann auch raus, dass seine Tochter nicht seine Tochter war, leibliche Tochter. Und da war ganz viel Schmerz, natürlich verbunden mit Konsum von Dingen, die das Ganze natürlich nicht positiv unterstützt haben.
Und all das merkt man in diesem Video überhaupt nicht. Da dachte ich, was für ein Schwiegersohn. Ich bin drüber gestolpert bei der Vorbereitung, habe das Video nochmal gesehen und dachte mir, war das alles vor seiner Drogenkarriere oder war das damals schon so tatsächlich schon
so? Das war schon so. Also ich finde das immer so unfair, wenn ich jetzt so Sachen erzähle und der Mensch ist leider nicht mehr da und kann was dazu sagen. Insofern wäre es jetzt unfair von mir. Aber das war schon so, dass das sehr, ich muss zugeben, ich war jahrelang, heute Gott sei Dank nicht mehr, aber jahrelang, was all diese Sachen anging, so naiv. Ich war wirklich von einem anderen Planeten, was vielleicht meine Rettung war. Ich bin nie mit Drogen in Berührung gekommen oder so, aber mir fiel das dann immer wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, ach so, das ist um Gottes Willen so. Aber Falco war, ich meine, heute meine Kinder, genauso die ihn nicht kennengelernt haben, weil er da nicht mehr lebte, aber die hören seine Musik und finden das toll. Es ist heute ja noch so, dass man sagt, wow.
Dann gestatten Sie mir, dass wir sozusagen in Erinnerung an Falco dieses Lied nochmal hören. Dass
spielen Sie ein Gutes von ihm, nicht meins.
Nein, dieses ist doch auch schön. Kann es Liebe sein? Gott. Oh Gott, ist es süß. Kann es Liebe sein, Desiree Nosbusch und Falco? Diese 80er Jahre waren ja auch modisch sehr speziell. Mochten Sie Schulterpolster und diese Frisuren?
Dazu kann ich nur eine Anekdote erzählen. Vielleicht haben einige Leute noch das Bild vor Augen, wie ich den Grand Prix moderierte, in diesem grauen Kostüm mit rotem Revers und überdimensionalen Schulterpolstern und dieser Föhnwelle à la Farrah Fawcett, das Ganze grau-rot gehalten. Als meine Tochter irgendwann so mit 4, 5 oder 6, weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre sie alt war, anfing zu surfen im Internet und stieß irgendwie auf so einen Clip bei YouTube von mir und der Begrüßung von dem Grand Prix. Guten Abend, meine Damen und Herren, bonsoir, mesdames et messieurs, schöne guten Abend. Drehte sich meine Tochter in der Küche und sagte: Mama, du hast mir nie erzählt, dass du eine Stewardess warst. Damit relativiert sich wieder alles im Leben.
Wunderbar. Gut, von der Stewardess, diese Nussbusch. Kommen wir zurück zur Gegenwart. Der HR1-Fragebogen ist an dieser Stelle üblich. Ein paar kurze Stichworte, heute ausgefüllt von Desiree Nussbusch. Mein schönstes Privileg als international bekannte Schauspielerin ist es,
dass ich jeden Morgen aufstehen darf und das tun darf, was ich am liebsten tue, nicht zur Arbeit gehen muss.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ein halbes Pfund Butter?
Das ist die normale Packung.
Das ist die normale Packung. Ich sage jetzt mal was bestimmt nicht stimmt. 2,69 €.
Meine schönste Reise.
Wie viel kostet denn ein halbes Pfund?
Ja, ist gar nicht so schlecht.
Nicht so weit davon entfernt?
Ja, ist nicht so weit. Ja.
Ich habe jetzt kurz mit Dollar umgerechnet, weil ich da zuletzt eingekauft habe.
Ist gute Butter, die Sie jetzt gekauft haben.
Ja, okay.
Gut. Meine schönste Reise war?
Die Reise zurück zu mir selbst.
Stolz bin ich darauf.
Eine Mutter zu sein.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass man im Leben nicht perfekt sein muss, um liebenswürdig zu sein.
Mein Lieblingsessen?
Sushi.
Sushi?
Ja, als Italienerin, meine Mutter hat gerade Probleme, wenn sie das hört, aber Sushi liebe ich ja.
Ich hasse es, wenn...
Wenn Menschen opportunistisch sind.
Glück bedeutet für mich...
Freiheit.
Das Schwierige an der Demokratie ist...
Dass sie missbraucht wird oft.
Bereut habe ich,
dass ich ab und zu Sachen bereut habe und das war vertane Energie.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit Barack Obama.
Okay.
Seine Frau dürfte gerne dabei sein.
Peinlich war mir zuletzt...
Oh ja, soll ich das erzählen? Dass ich zu Hause aus der Dusche gesprungen bin und vergessen hatte, dass draußen jemand Bäume pflanzte und ich dann einfach nicht sehr bekleidet vor einem Gärtner stand und der mich komisch anguckte.
Er fand das nicht schlimm.
Das weiß ich nicht, ich wollte ihn nicht fragen.
Der Glaube.
Der Glaube kann wirklich Berge versetzen.
Ist er Ihnen wichtig persönlich?
Oh ja, sehr.
Ich habe Angst vor...
Vor dem Tod von geliebten Menschen, nicht so sehr von meinem eigenen.
Treue?
Treue ist für mich in allem im Leben notwendig, wichtig, möchte ich nicht darauf verzichten.
Mein Lieblingsfilm?
Ich liebe Cinema Paradiso.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Desiree Nussbusch. Herzlichen Dank. Zum Dank einen weiteren Musikwunsch. Jetzt kommen die Eagles für Sie.
Ja.
Hotel California, warum die?
Ach, das hat mit meiner Geschichte mit Amerika zu tun. Das hat mit meiner ersten Ehe zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich jeden Tag an diesem Beverly Hills Hotel jahrelang vorbeigefahren bin und das ja das Cover von dem Hotel California, von der Platte von den Eagles ist. Und dass für mich eigentlich dieses Lied steht für meine 20 Jahre Amerika.
Dann passt es doch jetzt wunderbar. Hotel genau. California, die Eagles für Desiree Nussbusch. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year. Bring your alibis. HR1 Talk. Desiree Nussbusch ist in Luxemburg aufgewachsen, aber sie hat auch eine starke Bindung nach Italien. Kein Wunder, ihre Mutter kommt daher. Wir denken dann gerne an das Klischee der italienischen Mama, die nicht nur wunderbar kochen kann, sondern auch sehr gesellig ist, den ganzen Laden zusammenhält. Wie nah ist Ihre Mutter an diesem Klischee?
Sie haben gerade meine Mutter beschrieben.
Ja. Tatsächlich?
Ja, genau.
Okay.
Meine Mutter ist die Mutter der Kompanie.
Tatsächlich?
Meine Mutter ist eine richtige italienische Mama. Meine Mutter ist warm, meine Mutter kann auch sich furchtbar aufregen, meine Mutter kann auch laut sein. Meine Mutter hat ihr Leben lang irgendwelche Mario Lanza-Sachen getrellert beim Tellerwaschen. Meine Mutter hat aber auch immer eine Klasse gehabt, eine unglaubliche Klasse. Meine Mutter heißt Rosetta Piccoli, mit Mädchennamen, hat gerne dann getan, als wäre sie die Cousine oder Schwester von Michelle Piccoli. hat immer von Sophia Loren und Carlo Ponti irgendwie geschwärmt. Meine Mutter ist eine ganz tolle Frau.
Und was bedeutet dann Italien für Sie? Sind Sie oft da? Ihre Mutter lebt ja bis heute in Luxemburg.
Meine Mutter pendelt. Mein Vater ist 2010 leider verstorben, ziemlich früh, mit 73. Und seitdem pendelt meine Mama hin und her. Das heißt, im Winter ist sie dann oft in Italien, weil dort auch noch die ganze Verwandtschaft lebt. Ich habe ja auch nicht umsonst in Italien geheiratet, weil es war einfach, weil die ganzen Gäste waren schon vor Ort. Die Familie ist so groß und die Geschwister. Und
darf ich dich zu einer Hochzeit nach Italien anlernen? Ist immer ein gutes
ist
Argument.
Auch ein gutes Argument. Ja. Insofern bin ich da sehr oft. Das ist genauso Heimat. Ich glaube, das sind so diese zwei Züge, die ich in mir habe. Ich kann der Luxemburger, also auch mein Vater oder meine Großeltern, der Luxemburger ist eher gemütlich, der kann eher irgendwie still sein und muss auch gar nicht groß raus. Die Seite habe ich auch in mir. Ich kann super alleine sein, tagelang. Und dann gibt es aber auch diese italienische Seite in mir, einen ganzen Tisch unterhalten und für 20 Leute kochen und laut sein und singen und tanzen und so. Und dieses beides zusammen, ja, das sind meine zwei, da komme ich her. Das ist einmal Italien, einmal Luxemburg.
Und sind Sie dann, wenn Sie sich selbst beobachten, auch so ein bisschen eine Glucke wie Ihre Mutter?
Ich bin, glaube ich, noch schlimmer.
Noch schlimmer?
Nee, muss es anders formulieren. Ich verstehe jetzt, wie sehr meine Mutter gelitten hat, als ich damals ging, so früh. Weil meine Kinder sind 21 und bald dann mal, 21 und 24. Und ich tue mich jetzt noch schwer, sie gehen zu lassen. Und habe jetzt noch das Gefühl, ich hätte sie zurückgelassen, weil ich nach Luxemburg zurückging. Und die sind in Amerika, dabei waren die schon längst auf den Universitäten, als ich ging. Und was ich meiner Mutter angetan habe und wie sehr sie bestimmt gelitten hat, weil ich weiß, wie weh mir das tut, dass meine Kinder nicht jeden Tag um mich sind. Also insofern, ich bin genauso.
Fällt Ihnen auch schwer. Ihre Kinder sind durch und durch US-Bürger? Oder haben die auch was Luxemburgisches oder gar was Italienisches?
Sie sind natürlich eine Mischung. Also sie sind passmäßig natürlich auch Luxemburger Staatsbürger und haben natürlich auch was von ihrem Papa, der Österreicher ist. Also eigentlich sind meine Kinder Amerikaner und Europäer. Also sie sind nicht die klassischen Amerikaner, auf keinen Fall. Also das war schon immer so, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, wenn ich das erzähle, aber wenn ich so früher, wenn die Kinder klein waren, für sie und ihre Freunde gekocht habe, die amerikanischen Kinder, erstens mal haben sie einen anderen Geschmack, wenn sie klein sind, da isst man dann schnell mal Macaroni and Cheese, während ich dann irgendwie Krabben gegrillt habe oder irgendwas für meine Kinder oder wir irgendwie Steak Tartare hatten, ich sage jetzt mal nicht, was feudal ist, aber anderes so. Oder die Kinder lagen dann eher so, meine sollten halt gerade am Tisch sitzen und mein Sohn guckte mich dann immer an und sagte immer, Mama, das ist nicht Böses, die essen wie die Amerikaner und wir essen halt wie die Europäer.
Also so. Ihre Kinder haben so ein bisschen Distanz zu den USA gehalten.
Ja, schon. Ja, also sie lieben es, das ist auch ihr Zuhause, ich glaube, die werden auch dort bleiben, aber sie werden immer sagen, wir sind Europäer und die Kultur tragen sie auch in sich.
Desiree Nosbusch über ihre Familie. Über den Eurovision Song Contest haben wir schon gesprochen. Also damals hieß er ja noch Grand Prix de la Chanson.
Grand Prix d'Eurovision de la Chanson.
Könnten Ihre Kinder doch vielleicht auch mal machen, oder? Wenn die beide Musiker sind, für Luxemburg antreten.
Ich glaube, das würden die nicht machen.
Das würden die nicht machen.
Nein, die sind da so, die sind sowieso, die haben so ihre Vorstellung von dem, wie es laufen soll. Die wollen auch überhaupt keine Hilfe haben, weder von ihrem Vater noch von mir. Die wollen das ganz alleine hinkriegen. Und was ich auch toll finde, ich tue jetzt ab und zu ein bisschen was davon erzählen, weil ich so stolz bin und weil ich das teilen möchte. Aber ich glaube, meinen Kindern ist es gar nicht so recht. Nee, insofern, die machen ihre Musik. Die würden sich nicht jetzt irgendeinem Ding unterordnen und sagen, da muss man jetzt irgendwas erfüllen, damit man da mitmachen muss. Das ist nicht deren Art, ne.
Gut, von Ihrem Sohn haben wir in der letzten Stunde ein Lied gehört. Und da die stolze Mutter natürlich auch gerecht sein muss
absolut,
zu ihren
das
Kindern.
Haben Sie richtig erkannt.
Ja, das geht gar nicht anders. Hören wir jetzt auch Ihre Tochter, die auch Musik macht, Luca, mit dem Titel Time. Was ist das?
Das ist, ich glaube, da hat meine Tochter, sie hört das jetzt nicht, deswegen darf ich das erzählen, glaube ich. Also sie tritt, Luca Kloser, ihr Name. Und ich glaube, das ist so, da hat sie so ihre erste Liebe verarbeitet. Oder Trennung von ihrer ersten Liebe.
Man kann die Sendung als Podcast hören, in den USA auch, aber das muss ich ja nicht erfahren.
Aber es ist ein Lied, was in Amerika, zumindest in Kalifornien, sehr gut eingeschlagen hat und was jetzt ihr auch zu einem Deal verhilft mit einer Plattenfirma. Das heißt, das ist ein sehr schönes. Also ich mag das Lied sehr gerne.
Auch das möglicherweise die Deutschlandpremiere. Luca Closer, Time für Desiree Nosbusch. Mit Mitte 50 haben es viele Schauspielerinnen nicht so leicht, gute Rollen zu finden. Desiree Nosbusch ging es erst ähnlich, haben wir darüber gesprochen. Inzwischen aber ist sie vielleicht gerade deshalb gefragt, weil sie nicht mehr die junge, glatte Schauspielerin ist. Beim Irland-Krimi habe ich geradezu den Eindruck gehabt, die Kamera sucht geradezu nach den Falten im Gesicht der Psychologin. Ihre Figur wirkt älter als sie, habe ich recht?
Ja, sie wirkt schwerer vielleicht,
ja,
oder
genau.
Nicht? Und dadurch natürlich auch vielleicht älter. Ich meine, Catherine ist, ich würde mal sagen, so alt wie ich. Das ist schon sehr so angepasst. Aber sie ist natürlich durch ihre Geschichte und durch ihre Art und durch dieses, dass sie sich jetzt erstmal in der Phase, in der wir uns jetzt der Geschichte befinden, sich dem normalen Leben noch nicht wirklich wieder öffnen konnte. Auch was vielleicht eine neue Beziehung angeht. Oder sie lächelt auch nur einmal in diesen zwei Filmen.
Ich weiß gerade, in welcher Szene sie lächelt, weiß ich nicht.
Sie lächelt in der Szene, wo ihr...
Ich weiß es, wo sie den Sohn mit der Kollegin im Bett
erwischt.
Beziehungsweise der sehr hübsche Sohn hat eine sehr hübsche Kollegin
genau,
zu Gast.
Sehen sie
und er
das?
Sagt, du solltest jetzt nicht meiner Mutter über den Weg laufen. Und die
ich
Kollegin
sage, ihre Schuhe liegen da.
Genau. Ja,
das
okay.
Haben sie aber sehr gut geguckt. Dann. Ja, genau, das ist eigentlich der einzige Moment, wo
da
sie so ein
sie, ja.
Gefühl wieder
sie
zulässt.
Sie freut sich für ihren Sohn.
Genau, wo sie so merkt, okay, es gibt dann doch noch ein Leben. Also insofern, ja, Catherine ist schwerer als ich. Ich glaube, aber ich bin sowieso von meiner Natur so, ich sage immer, ich bin so ein Ampelmann. Ich mag Menschen, ich freue mich wirklich übers Leben und wenn es den Menschen um mich herum gut geht, dann geht es mir auch gut und ich lache für mein Leben gerne und klar, ich habe auch meine Phasen, wo es in den Abgrund geht, aber ich schaffe es sehr, sehr schnell, immer so den Schalter umzulegen, weil ich immer sage, verdammt nochmal, dieser, nimm dich nicht so ernst. Es gibt da draußen Menschen, die haben wirklich Probleme. Jetzt reiß dich mal am Riemen und das Leben ist schön. Alle hopp.
Aber wie war es denn zum Beispiel bei dem 50. Geburtstag? War das für Sie
großartig?
War großartig,
den
kein Angsttag für Sie.
Den habe ich mit 20 Mädels in Marokko gefeiert. Nur Mädels. Können Sie sich vorstellen, wie es dazu ging?
Um Gottes Willen.
Das war großartig. Mir fehlt es jetzt, sage ich ganz ehrlich, 54 jetzt, dieses Jahr. Den fand ich schwierig, weil auf einmal dachte ich, boah, jetzt kommt die 5 bald, jetzt bist du bald Mitte 50. Und wenn man Mitte 50 ist, dann hat man das Gefühl, man wird bald 60. Also insofern.
Ja.
Aber wissen Sie was, sich aufregen über Dinge, die man nicht ändern kann, bringt sowieso nichts. Und zweitens, ist das nicht schön, dass man so alt werden darf und so viel erleben darf und dass man es weitergeben kann, dass man es teilen kann, dass man sich austauschen kann. Man muss es von der Seite sehen.
In einem Interview haben Sie mal gesagt, nach dem Tod Ihres Vaters hätten Sie sich geschworen, ich will keine Zeit mehr verschwenden.
Mhm. Oh ja.
Was haben Sie dann geändert? Was war der Schluss dann daraus?
Dass ich andere Prioritäten jetzt habe. Dass wenn mein Sohn oder meine Tochter mich anrufen und sagen, Mama, ich brauche dich jetzt, dann kommt von mir nicht der Satz, du, okay, ich würde immer gleich kommen, aber lass mich das noch kurz fertig machen. Ich muss, können wir das so und so machen? Wenn wir sagen, okay, ich bin da. Und dann ist es mein Problem zu klären, wie ich von da, wo ich gerade bin, wegkomme und wie ich das schaffe mit der Arbeit. Aber dass die Menschen, die man so hat und die mir am Herzen liegen, dass die absolut an erster Stelle stehen. Und dann kommt auch noch der Moment, was ganz wichtig ist, ist nicht immer sagen, wenn das dann kommt, dann wird es gut. Oder wenn das dann ist, dann mache ich das. Nein, wenn einem noch etwas ist, dann soll man es machen. und nicht immer alles verschieben oder dann werden wir feiern, dann werden wir uns freuen, dann machen wir Urlaub, dann nehme ich meine Mutter mit nach Prag, dann, nee, die Dinge machen, weil irgendwann kann man sie nicht mehr machen.
Gilt auch für Beziehungsdinge, also wenn sich was sich gut anfühlt, den Mut zu finden, zu sagen, sich selbst das einzugestehen, jetzt ist es nicht mehr gut.
Also ich meine, ich bin ja damals die erste Ehe, Vater meiner Kinder, ganz wichtige Beziehung in meinem Leben. Ich bin damals gegangen, Gründe ist egal, aber ich habe danach verstanden, warum mir viele Menschen nicht gehen. Es ist leichter zu bleiben, auch wenn es nicht gut ist, als zu gehen. Das ist hart.
Und sich das am Ende einzugestehen, ich hätte früher gehen sollen, das ist dann auch schwierig.
Das ist dann auch schwierig. Und der Druck für Kinder, dass man sagt irgendwie, ich bin wegen dir geblieben, das bringt auch nichts. Also dann haben die Kinder das Gefühl, man hat sein Leben verschenkt, das bringt auch nichts.
Letztes Jahr haben Sie wieder geheiratet, Sie kannten sich schon ganz, ganz lange.
30 Jahre.
30 Jahre, aber hatten Sie dann überhaupt so eine Schmetterling im Bauchphase?
Das ist so eine lange Schmetterlingsphase, die Schmetterlinge entstehen immer mehr. Das war so, es passte so gleich, dass man sagte, das ist er, ich fühle mich zu Hause. Und klar ist die Schmetterlingsphase auch da, aber sie ist erwachsener. Es ist, ich sage immer, es ist unaufgeregter schön. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das dann die wahre Liebe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Das wünsche ich Ihnen. Desiree Nosbusch in HR1.
HR1 Talk.
Wir sind gespannt darauf, Desiree Nosbusch in ihren neuen Rollen zu erleben. Ab nächste Woche im neuen Irland-Krimi. Im ersten, da spielt sie die Polizeipsychologin. Die beiden Folgen laufen am 24. und am 31. Oktober. Ist das Projekt damit für Sie abgehakt oder könnte es eine Fortsetzung geben?
Es gibt eine Fortsetzung.
Ah. Wir haben das es große ist nicht quotenabhängig, Sie wissen jetzt schon, dass es weitergeht.
Wir drehen schon.
Sie drehen, schon.
Wir drehen schon Fall 3 und Fall 4. Das ist außergewöhnlich. Normalerweise hätte man eine Quote abgewartet. In diesem Fall, der Sender, die ARD, die Produktion, alle waren zufrieden, glauben daran, was natürlich toll ist. Und wir haben gleich den Auftrag bekommen, zwei weitere zu drehen. Und ich glaube, jetzt, während wir 3 und 4 drehen, werden die Quoten ja jetzt auch dann kommen. Wir sind ja mittendrin.
Wir arbeiten dran.
Aber es ist schon mal schön, dass wir die Chance bekommen, uns 4-mal die Chance bekommt, sich zu positionieren.
Weil diese Figur sich auch entwickeln können muss.
Genau, ne? Die braucht Luft.
Ja, ja, den Eindruck habe ich auch.
Genau.
Ja. Aber vor allem sind wir natürlich gespannt auf die zweite Staffel von Bad Banks. Da wissen wir, die ist schon lange abgedreht. Ja. Wann kommt die endlich ins Fernsehen?
Ja, die müsste jetzt auch, also es wurde immer gesagt, dass die um die Berlinale rum, so wie letztes Mal, auch vielleicht Premiere haben könnte und dann startet. Also ich gehe jetzt mal von Frühjahr nächstes Jahr aus. Ich weiß, dass wir jetzt die nächsten Wochen synchronisieren, also die Dinge sind fertig geschnitten. Ich habe selbst noch nichts gesehen, ich weiß nur, was wir gedreht haben. Es geht wieder rund.
Ein bisschen müssen Sie jetzt spoilern, also Sie müssen jetzt nicht vertragsbrüchig werden.
Nee, aber ich kann Ihnen nur sagen, es gibt Momente, also die Figur, ich rede jetzt mal von meiner Figur.
Genau, wie wird sich Christelle Leblanc entwickeln?
Christelle lässt mehr zu, Christelle wird emotionaler, lässt mehr zu, was ihre Abgründe angeht, aber gibt nicht klein bei. Und es gab Szenen, wo ich dachte, es kann jetzt nicht sein, dass meine Christelle das tut. Wie kann man so sein?
Also es wird sich noch weiter zuspitzen als in der ersten.
Sich auf jeden Fall.
Okay. Hat das jetzt auch die Folge, dass Sie sich jetzt wieder zurücklehnen können und in Ruhe aussuchen, was drehe ich, was drehe ich nicht? Sie haben nicht mehr diesen Druck.
Druck, nein. Wissen Sie, wie es sich anfühlt? Es fühlt sich so an, dass ich jetzt im Club aufgenommen wurde.
Endlich.
Und endlich, ja. Und so meinen Platz dort habe, was unheimlich schön ist. Es rührt mich gerade, wenn ich das. Und klar, wir müssen als Schauspieler sehr viel drehen in Deutschland, um gut leben zu können. Das ist nicht, wir verdienen nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte. Und das Investment ist auch so groß. Jetzt nicht sich beklagen, aber nur um zu sagen, man muss dann auch vielleicht oft mehr machen, als einem vielleicht lieb ist. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, ich kann wählen, was ich lange nicht hatte.
Auf was für eine Figur hätten Sie mal Lust?
Ich würde wahnsinnig gerne eine historische Figur spielen. Also ich würde wahnsinnig gerne irgendwas, Kostüm, historisch. Und ich glaube, es wäre mir an der Zeit, eine gute Komödie zu machen. Ich habe jetzt so viel geschrien, gebrüllt, gemacht, getan. So vor Lachen brüllen wäre auch mal schön.
Gut.
Freudentränen wäre auch mal schön.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses intensive Gespräch.
Vielen Dank. Danke, Uwe. Das war ganz, ganz schön nett, wirklich. Radio, das Beste überhaupt, wo man sich noch eigene Bilder im Kopf machen kann.
Diese Radioleidenschaft, die haben Sie sich seit der Kindheit behalten.
Die ist immer da. Das ist eigene Bilder im Kopf. Was gibt es Schöneres?
Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig sagt.
Okay.
Also sei es irgendwas, was ihnen wichtig ist. Oder von mir ist auch der letzte Satz aus dem Irland-Krimi.
Um Gottes Willen.
Der ist weit weg. Sie drehen ja längst den nächsten.
Muss ich zugeben, kann ich nicht einfach sagen, das ist nicht auswendig.
Aber sie zückt ein Buch von Heinrich Böll. Sie haben Heinrich Böll
Heinrich dabei. Böll, irisches Tagebuch. Und das fängt an mit dem Satz, es gibt dieses Irland. Wer aber hinfährt und es nicht findet, hat keine Ersatzansprüche an den Autor.
Das als Werbung nochmal für den Irland-Krimi.
Für Irland.
Nächste Woche in der Eile. Desiree Nosbusch, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast auf hr1.de und natürlich in der Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
hr1. Genau meins.